Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beatbreak Podcast, dem Podcast von Producern für Producer. Mein Name ist Janix, Faye ist wie immer mit dabei und wir haben heute einen ganz besonderen Gast oder ehrlich gesagt vier ganz besondere Gäste bei uns. Ihr kennt den Main Man wahrscheinlich, wenn ihr euch ein bisschen auf TikTok rumtreibt, aber das ist nicht alles, was er macht, sondern ist halt eben selbst als Rapper, als Produzent und als Songwriter sehr, sehr aktiv in der Szene. Abaya ist heute bei uns. Was geht ab?
Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's euch?
Sehr gut, sehr gut. Ich sehe, du bist dressed in A3B. Liebe Grüße an Jack und Jan an dieser Stelle, muss man sagen. Sehr, sehr fresh. Ja, hast du sehr gut kombiniert, muss man sagen. Du bist eh immer sehr, sehr gut gekleidet. Gibt's so ein paar Brands, die du sehr, sehr gerne rockst. Abseits von A3B. Kann man abseits von A3B überhaupt Street Fashion tragen? Nein. Erzähl mal so, was sind so deine Brands, mit denen die du gerne rockst zurzeit?
Also meine Top 1 Brand, die noch nicht mal auf dem Markt ist, aber die kommt jetzt bald raus, dieses Jahr noch, die ist von mir, die nennt sich Calico.
Geil.
Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt das in der Öffentlichkeit so sage, deswegen so prime für euch.
Geil.
Ja, Calico, das ist einfach dann so meine Streetwear-Marke, mein Merch, könnte man sagen, aber da steht jetzt nirgendwo so Abaya-mäßig drauf, sondern das ist halt alles basierend auf meiner Herkunft, Kalifornien. Und hinten drauf ist dann so auch so die Outlines und die verschiedenen Städte und sowas. Das sieht sehr fresh aus.
Okay.
Auf jeden Fall, das freue ich mich schon sehr drauf, das zu rocken. Ansonsten natürlich viel A3B, aber auch viel, kennt ihr die Marke Magor mit dem großen Teddybär überall drauf? Ich weiß nicht.
Sehr
fresh. Ansonsten bin ich gar nicht so der Fashion-Dude. Also ich trage halt so das, was Hip-Hop ist im Endeffekt. So alles andere ist mir egal.
Ja. Sehr geil. Willst du einmal kurz erklären, wer heute alles noch bei dir sitzt?
Also zu meiner Linken sitzt der Sebastian,
hi,
aka Krickel Krackel. Vielleicht kennen ihn auch einige Leute von Social Media. Er macht halt, er zeichnet halt sehr, sehr, sehr krass so und er hat halt dieses Format Krickel Krackel, wo einfach random jemand irgendwas eine Linie macht und daraus macht er dann richtig krasses Gemälde quasi so.
Nice.
Dann haben wir hinten den Emre, der ist jetzt neu bei uns im Team, aus Duisburg, auch Beat-Producer und Songwriter. Und dann haben wir den Camo, ganz hinten in der Ecke. Er ist auch Producer, aber vorrangig bekannt eigentlich durch seine Fotografie. Er hat auch schon für hiphop.de verschiedene Events und so fotografiert und sowas. Ja, aber alle aus dem Hip-Hop-Bereich auf jeden Fall so.
Ja, cool. Wenn du jetzt gerade sagst, so der ist jetzt neu im Team und irgendwie aus eurem Team und so, bist du gerade dabei, dir so ein bisschen eigenes Studio-Business und so aufzubauen oder wie stelle ich mir das vor?
Ich habe halt so Studio-Business, so klassisches Studio-Business hatte ich, damit habe ich eigentlich angefangen damals, so als ich meine Ausbildung abgebrochen habe, habe ich gesagt, okay, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und mit seiner eigenen Musik ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen, aber glücklicherweise gab es sehr viele Leute, die aufnehmen wollten und so. Und den habe ich dann einfach günstige Preise angeboten, dass sie mal ins Studio kommen könnten und einigermaßen gute Aufnahmen bekommen und so. Das habe ich dann einige Jahre gemacht und dann habe ich mich mehr auf mich selbst konzentriert. Und ich habe eigentlich auch gar nicht mehr vor, zurück in dieses klassische Studio-Business zu gehen. Es kommt trotzdem immer noch vor heutzutage, dass ich ab und zu mal jemanden aufnehme oder ein Beat für jemanden produziere. Aber das war gar nicht mein Gedanke, als ich zu Emre gesagt habe, ey, komm mal rum so. Ich möchte einfach gern so mein Team ein bisschen erweitern. In welche Richtung jetzt es für Emre zum Beispiel geht, kann ich nicht sagen, weiß er auch nicht so. Ich lade ihn einfach überall mit ein, er ist immer dabei, so wenn er kann. Und dann muss er halt selber entscheiden, so weißt du.
Ja, das finde ich so geil. Also ich habe mir vorher halt auch ein paar andere Interviews mit dir reingezogen und so. Du hast halt krass diese Hustle-Mentalität schon immer, ne? Also wenn ich mich richtig erinnere, mit 19 irgendwie die Ausbildung abgebrochen und halt immer geguckt, dass du irgendwie mit deinen Side-Hustles und so quasi deine eigene Musik durchfinanzieren kannst, so.
Genau.
Kannst du dir selber auch erklären, wo so dieses Mindset herkommt und so, wie du überhaupt drauf gekommen bist, dass es so, dass du diese Wege überhaupt gehen kannst?
Also ich glaube, ein bisschen motiviert und inspiriert war ich auf jeden Fall durch meinen Vater, weil er hat auch eine sehr, sehr krasse Vergangenheit und krasse Kindheit gehabt und alles. Aber er ist dann auch irgendwann ausgewandert, nach dahin, nach dahin, nach dahin und hat einfach überall so ohne Abschluss, ohne irgendein Zertifikat oder so, er hat immer gehustelt, bis hoch zum Leutnant bei der Feuerwehr und eigene Kampfschule und was auch immer. Dann wurde er aus Amerika abgeschoben, ohne Geld, ohne Familie, ohne alles so. Dann kam er nach Deutschland, hatte so zwei Aldi-Tüten mäßig. Und dann 10 Jahre später hat er schon wieder ein M3 gefahren und so, weißt du? Also krass. Der ist so Hustler-Mentalität. Und von dem habe ich das so ein bisschen auf jeden Fall abgeguckt, glaube ich. Aber ansonsten war es auch einfach nur so, okay, die Awareness so oder so die Erleuchtung zu haben, oh shit, warte mal, ich werde nicht für immer leben, ich werde irgendwann sterben. Wie will ich mein Leben denn wirklich verbringen? So, will ich mein Leben wirklich in einer fucking Ausbildung verbringen, wo ich gar keinen Bock drauf habe? Will ich irgendwo an der Kasse enden? So, nee, da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich möchte irgendwas machen, worauf ich Lust habe. Und das geht halt einher mit Risiko und mit Hustlen und mit nachts lange wach bleiben und früh aufstehen, weißt du? Und natürlich ist das auch ein Prozess. So, man musste reifen, man musste diese Sachen lernen, während man es tut. Ja, und ich glaube, guck mal, ich war immer jemand so, ich war nie der Begabteste und nie der Talentierteste. Ich habe aber einfach mehr gehustelt so und ich habe einfach für meine Dreams habe ich immer mehr Blut reingesteckt als viele Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, viele Leute, mit denen ich damals Musik gemacht habe und so. Heutzutage macht fast niemand mehr von denen wirklich, hat irgendwas durchgezogen, so, weißt du? Ich wusste einfach nur, okay, wenn ich es durchziehe, wenn ich einfach nicht aufgebe, irgendwann wird es einen Schritt machen und dann noch einen Schritt und dann noch einen Schritt und immer so weiter. Und irgendwann guckt man halt zurück und sagt, okay, ich habe doch bis jetzt ein paar Schritte gemacht, auf jeden Fall, vom Keller so. Ja, ich finde, das gehört halt dazu, ne? Wenn man jetzt und heutzutage, wisst ihr ja selber so, heutzutage signen die Labels nicht mehr alles weg und die bauen keine krassen Künstler mehr auf und so, die wollen, dass die Künstler sich selber aufbauen.
Ja.
Und deswegen, wenn du nicht diese Hustler-Mentalität hast in der Musikindustrie heutzutage, dann hast du eh verkackt so. Dann wirst du links liegen gelassen so, 100%.
Komplett, also da war jetzt schon mal so viel Source drin. Ich glaube auch so ein bisschen, du bist, dadurch, dass du auch halber Amerikaner bist, da wird dir das ja quasi mit der Muttermilch mitgegeben, so nach dem Motto, ey, du kannst jetzt hier nicht einfach mal so Urlaub nehmen, du kannst hier nicht einfach wenn du herumsitzt, dann landest du direkt auf der Straße. Von daher, mach was. Sei kreativ, denk dir irgendein Business aus, hustle, aber wenn du Bock drauf hast, dann hast du auch die Chance, richtig viel zu erreichen und halt auch innerhalb von wenigen Jahren sehr, sehr viel zu erreichen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und was du gesagt hast, ist auch absolut wahr, jeden Tag einen Schritt zu gehen. Wenn du 42.000 Schritte gehst, dann bist du im Endeffekt auch einen Marathon gelaufen. Aber wenn du mit dem ersten Schritt nicht anfängst, kannst du es komplett vergessen. Dann wirst du nicht mal irgendwie bei dir bis um die Ecke zum Bäcker schaffen. Und
ja.
Ich habe mal gesehen bei wem war das? Ich meine, Rick Rubin hat es mal gesagt, dass es so zwei verschiedene Arten von Künstlern gibt, jetzt so ganz grob heruntergebrochen. Du hast die einen, die mega kreativ sind, wo du einfach merkst, okay, es ist einfach krankes Talent. Es ist übertrieben, es ist so ein bisschen Messi gegen Ronaldo, das, was man sich immer so vorstellt. Mhm. Der eine ist ein geborener, vielfältiger, geiler Fußballspieler, der im Dribbling alle auseinandernimmt. Ich habe jetzt so ein Interview mit Kevin Prince Boateng gesehen, der meinte, Messi guckt noch 5 Minuten vorm Spiel nur auf sein Handy, FaceTime noch mit seiner Familie. Und man hat so das Gefühl, okay, wann will der sich jetzt nochmal fürs Spiel fokussieren? Und geht dann auf den Platz und zerreißt alles. Und auf der anderen Seite hast du so einen Cristiano Ronaldo, der jeden Tag am Trainieren ist, 3-mal am Tag im Gym gefühlt ist, 4 Stunden die Nacht nur pennt und dann nach 2 Stunden wieder aufwacht und hast du nicht gesehen. Also verrückte Sachen. Aber beide kommen ja irgendwie ans Ziel. Und das ist das Schöne, dass selbst egal bei was auch immer du machst, wenn du oft genug dabei bleibst, wenn du lang genug dabei bleibst, dann bist du automatisch einer der Besten. Ich habe mal gesehen bei Podcasts ist es so, wenn du 3 Folgen von deinem Podcast produzierst, gehörst du schon so zu den Top 90%.
Ja, genau.
So, und wenn du dann irgendwie über 40 Folgen produziert hast, bist du automatisch in den Top 1%. Also so, und so ist es ja auch mit Musik. Je länger du durchziehst, desto besser wirst du automatisch. Und du.
Ich glaube, ich habe auch mal diesen Fakt gelesen. Irgendwie, wenn du mehr als 100 Streams hast oder so, gehörst du zu den Top 45% auf der Welt oder irgendwie sowas.
Verrückt,
Alter. Ja, man. Auf TikTok ja auch nicht anders, ne? Also voll viele fangen irgendwie an, weil sie jetzt gehört haben, man muss schon TikTok machen. Dann posten die irgendwie 3 Videos und so und nichts davon blaut ab und dann hören sie wieder auf und so. Also letzten Endes, ne, dieses Stamina ist einfach krass.
Ja, genau. Das ist meinem Bruder Sebastian auch passiert. So, der hat auch einen geilen Lauf gehabt am Anfang auf TikTok und dann irgendwie bei 60.000 oder so hat er einfach aufgehört.
80.
Bei 80.000 Followern hat er einfach aufgehört so und 1,5 Jahre oder so nichts gemacht. Auf jeden Fall hat er wieder angefangen und es hat sich sehr gelohnt für ihn. Ja.
Okay.
Also ja, die Option gibt es natürlich auch. So, nur weil du aufgehört hast, heißt es nicht, dass du jetzt komplett Versager bist. Du kannst auch wieder.
Dafür habe ich schon Instagram angefangen.
Genau, ja. So.
Ja, safe. Wie ist das bei dir jetzt gerade? Also, eigentlich ist auf TikTok ja so die Strategie, irgendwie jeden Tag zu posten und so. Bei dir kam jetzt, glaube ich, schon irgendwie seit einem Monat nichts mehr. Also, du bist so ein bisschen ruhiger geworden auf TikTok auf jeden Fall.
Genau, ich glaube, ich habe wirklich komplett einen Monat nichts gepostet. Das hat verschiedene Hintergründe. allgemein ist es auch so geworden, dass je größer du bist, desto unwichtiger ist das, dass du wirklich am Tag so oft postest und so. Weißt du, als ich angefangen habe, habe ich 5-mal am Tag manchmal gepostet.
Krank.
Und dann mit der Zeit habe ich, also es kam auch immer darauf an, in welcher Zeit es war, weil TikTok-Algorithmus hat sich auch 100-mal irgendwie gedreht so. Und jetzt gerade ist es halt so, dass ich nicht so oft posten muss, um trotzdem halt irgendwie so am Start zu sein, um relevant zu sein, um auch ein paar Klicks zu machen und so. Ich habe jetzt gestern und letzte Woche nochmal gepostet und ich sehe so die Klicks, okay, die sind gut so. Man hat sich nicht jetzt selber irgendwie ein Bein gestellt, damit, dass man einen Monat nichts gepostet hat. Und die Hintergründe waren einfach so, ey, es ist verdammt anstrengend. So, es ist für deinen Kopf wirklich viel, viel Arbeit, so wenn du die ganze Zeit Social Media machst, ne, Fulltime. Und dann muss ich natürlich auch gucken, ich bin Musiker und eigentlich kein Influencer. Wenn ich die ganze Zeit Social Media Content mache, mache ich ja meistens dafür auch Musik. Und das raubt mir einfach dann die kreative Energie, die ich für meine eigene Musik dann brauche, die ich releasen will auch so. Mhm. Und deswegen ist es schwierig, so alles in Waage zu halten. Je mehr Content ich mache, desto weniger Musik mache ich und umgekehrt genauso. Und jetzt gerade bin ich halt dabei, auch eine EP zu schreiben und die soll dieses Jahr noch releasen. Deswegen muss ich gucken, dass ich ein bisschen mich rausnehme aus dem Content. Ich will trotzdem noch relevant bleiben, das heißt trotzdem noch ein paar Mal im Monat posten auf jeden Fall, aber gerade nicht mehr so viel. So, das ist der Don't.
Ja, ich fühle das. Also ich habe halt lange YouTube-Tutorials gemacht und so und das war ganz ähnlicher Modus. So irgendwann wirst du halt mehr Creator als Musiker irgendwie. Genau. Und dann muss man sich auch so selber zurückfahren. Aber also ich sag mir immer so, man kann auch alles in Phasen machen. Also was du jetzt gerade beschreibst, bisschen zurückfahren, bisschen zurück ins stille Kämmerlein irgendwie, die EP fertig machen. Und dann kannst du ja aus der EP wieder Content machen. Das ist ja für dich dann auch gar kein Problem, ne? Wenn du genug Sounds hast und so.
Das habe ich auch vor, safe.
Ja, ich glaube, das Schlimmste, was dann passieren kann in solchen Momenten, ist, dass man sich halt einfach in diese Content-Spirale hineinfallen lässt oder da nur noch komplett gefangen ist. Und ich glaube, dass es auch die Zuschauer relativ schnell merken, wenn das, was man gerade macht, irgendwas ist, auf was man keinen Bock hat. Die sind ja auch nicht, die lassen sich ja auch nicht verarschen oder so.
Ja, und ich finde es auch, also es gibt Menschen, die können sowas dann durchziehen, aber bei mir ist das auch einfach nicht langlebig, wenn ich Sachen mache, auf die ich keinen Bock habe. So, irgendwann werde ich auch. Ich werde einfach patzig so und ich werde depressiv und funktioniert einfach nicht so. Ich muss Sachen machen, die mir Spaß machen.
Ja, fühle ich. Jetzt sind wir ja hier auf jeden Fall im Produzenten-Podcast so und das Produzieren ist ja auch immer ein großer Teil so von deinem Content und deiner Arbeit gewesen. Du hast ja, glaube ich, alle Musik, die du draußen hast, auch komplett von vorne bis hinten selber produziert, ne? Ist das richtig?
Es gibt vereinzelt Songs, die nicht von mir zum Beispiel gemastert wurden oder ich glaube, es gibt einen Song, der nicht von mir gemischt wurde sogar. Das war der letzte, dieses Mercy. Mhm. Aber ansonsten alles selbst, genau, selbst produziert, selbst aufgenommen, gemischt und gemastert, ja.
Krass.
Geil. Machst du deine Beats komplett immer in Maschine?
Ja, zu 95% in Maschine, ja. Die letzten paar Prozent manchmal in Ableton, genau.
Ah, okay. Aber du hast mit FL angefangen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Ich habe mit FL angefangen, als ich 13 war und ich weiß nicht, warum ich aufgehört habe. Vielleicht dachte ich irgendwann so, das ist ein Anfängerprogramm oder irgendwie sowas. Und
das war ja früher so das Image auf jeden Fall.
Ja, irgendwie schon. Deswegen bin ich dann irgendwann gewechselt und dann kam halt die erste Maschine von Native Instruments raus und die hat mich halt voll gecatcht und deswegen habe ich mir die geholt, ja.
Geil. Du benutzt du auch viel so wirklich diese ganzen Fingerdrumming-Features und so von der Maschine oder ist das mehr für den Content, als dass du es wirklich machst?
Es ist viel für Content, aber auch so beim Beat-Producen ist es halt einfach geil, wenn man irgendwas anfassen kann und einfach rumspielen kann und die Freiheit hat, weißt du? Es ist ein anderes Feeling, als die ganze Zeit mit der Maus irgendwas zu klicken und auszuprobieren und dann Play drücken. So auf der Maschine kannst du halt alles live und du kriegst Feedback und es macht schon Spaß. Aber das ist mehr, ich würde sagen, weniger für den Prozess des Programmierens, sondern ein bisschen mehr für Inspiration einfach für mich, weißt du? Andere Leute machen das aber auch so, dass sie ihre Drums komplett einspielen, weil die halt nicht quantisieren wollen. Die wollen halt, dass da ein bisschen Leben drin ist und so. Das mache ich halt auch manchmal. Aber nicht so oft, ehrlich gesagt, ne.
Ja, ist ja auch immer eine Genrefrage irgendwie, ne? Also ich finde gerade bei so trappigen Sachen oder so kann man schon auch mal ruhig die Two-Step-Hi-Hat auf dem Grid haben, so, das passt schon. Aber du hast ja teilweise auch so sehr Sample-based, Boom-Bappy, Rap-Beats irgendwie, das ist dann schon cool, wenn man wirklich so diesen MPC-Kind-of-Workflow irgendwie haben kann.
Ja, genau.
Fall. Und wenn du abmischst, so, also du mischst ja deine eigenen Vocals auch dann komplett ab, so, hast du da irgendwie eine Standard-Vocal-Chain, die du öfter benutzt, so, welche Plugins benutzt du da?
Also ich benutze zu 95% nur Stock-Plugins.
Mm. Ach krass, okay. Krass.
Ja, da wundern sich immer die Leute drüber und ich wundere mich, warum die Leute sich wundern so. Weil wenn man wirklich Ahnung hat von der Materie, weiß man, dass es nicht darauf ankommt, die krassesten und die teuren Plugins zu haben, sondern du musst verstehen, was du da machst und du musst ein geschultes Ohr haben, so ein erfahrenes Ohr, sag ich mal. Und eine Vocal Chain, eine feste Vocal Chain habe ich nicht. Mhm. Ich mache halt für jeden Song und für jede Stimmung und so, mache ich halt immer eine andere Vocal Chain halt nach, ist fallabhängig so. Ich habe nur Vocal Chains, die ich dann beim Aufnehmen draufziehe, damit es schon mal ein bisschen fett klingt, so, weißt du? Mhm. Aber so feine Einstellungen und so muss man hinterher immer noch machen.
Voll, okay. Voll. Das sind auch so Sachen, die wir hier auch viel gepredigt haben, nach dem Motto, ey, setzt euch erstmal mit den Dingen auseinander, die ihr überhaupt im Programm habt und versucht nicht irgendwie jeden Monat 120 Euro in irgendwelche Plugins auszugeben.
Ja, das ist so Quatsch. Ja.
Komplett, komplett. Also da bin ich auch immer ein Fan davon, sich erstmal selber mit der Materie so auseinanderzusetzen. Als du mit 13 angefangen hast zu produzieren, gab es da irgendwelche Vorbilder oder wie haben deine Beats damals noch geklungen? Was war damals so die Wave?
Boah, mit 13 war die Wave.
Wie alt bist du jetzt überhaupt gerade?
Ich bin 29.
20 auf jeden.
Mit 13 gab es noch keine Wave, weil es einfach keine Producer in meinem Alter gab, weißt du, was ich meine? So, damals schon wollte ich so, boah, ich will klingen wie Dre oder so oder Skrillex oder ich weiß nicht. Mit 13 hat man natürlich auch nicht so viel Plan von anderen Producern. So. Das kam ja später, so weißt du, mit diesem Nerd-Wissen, wo man sich wirklich mal reingefuchst hat und YouTube-Videos geguckt hat, Tutorials und so. Das kam halt erst alles ein bisschen später. So.
Voll, voll. Jetzt ist eher so.
Aber mit 13 habe ich natürlich keine geilen Beats gemacht. Ne? Mit 13 klangen meine Beats wie Abfall. Auf jeden
Fall. Das tun sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist das Wichtige.
Danke schon, mein Bruder. Das freut mich.
Muss man sagen. Ich habe mir sehr viel reingezogen im Vorfeld. Vor allem der J. Cole Freestyle hat mich ultra weggehauen, muss ich sagen. Der war sehr, sehr.
Obwohl es ja der Beat ja sehr simpel ist. Es ist ja mehr dann die Lyrik, die die Leute abholt da bei dem Song wahrscheinlich.
Komplett. Da muss man auch wirklich sagen, wie war das bei dir? Hast du erst produziert und dann gerappt oder war es bei dir andersherum?
Diesen spezifischen
Song? Ich meine, allgemein, als du angefangen hast, Musik zu machen, hast du davor schon was geschrieben oder hat sich das dann aus der Produktion ergeben?
Genau, ich habe zuerst gerappt. Ich habe zuerst gerappt und dann war es halt so, dass ich habe einen Kollegen, Bino heißt der, er hat damals auf so Beats von 50 Cent gerappt und Eminem und sowas und er hat die dann dem Label Universal damals geschickt, hat sogar eine Antwort bekommen.
Ach krass.
Und ich glaube, der war so 14 Jahre alt oder 15 Jahre alt. Und dann haben die halt zurückgeschrieben, so ja, ne, kann noch besser machen, blablabla, aber vor allen Dingen nimm mal eigene Beats. So. Und dann ging es halt darum, dass wir eigene Beats machen wollten. Und er hat aber nicht so Bock drauf, so, dann habe ich ein bisschen versucht. Und ich war aber noch sehr schlecht, wir haben kein Beat von mir genommen, glaube ich. Ja, aber ich habe zuerst gerappt damals tatsächlich, auf Englisch.
Ja, und du hast in der Zeit auch auf den 50 Cent Many Man Beats gerappt. Ne?
Genau.
Das hast du gepostet auf TikTok.
Ja, Mann, stimmt. Ja.
Sehr geil, ey, gute alte Zeit. Ja, aber krass, ne? Also, ich meine, du musstest irgendwie mit dem ganzen Shit anfangen, so. Du hast trotzdem irgendwie, als du bei Davut im Interview saßt, hast du gesagt, so, wenn du die Wahl hättest, dann würdest du eigentlich nur noch rappen und die ganzen anderen Side-Hustles irgendwie zur Seite legen, so. Stimmt das immer noch so für dich?
Nee, nicht so wirklich. Weil ich habe halt auch einfach gemerkt, so daran merkt man auch, dass man einfach sich sehr schnell weiterentwickelt, ne? Und sehr schnell Meinungen sich auch ändern können. Ich habe auch einfach gemerkt, so okay, das Producing war zwar am Anfang Mittel zum Zweck, wir hatten keine Beats und deswegen musste jemand die Beats machen so, aber damit, weil ich das auch schon so lange mache und so viel reingesteckt habe, hat sich halt auch eine Leidenschaft ergeben dafür. Und das gehört jetzt einfach dazu, so auch mein Prozess vom Songwriting ist halt manchmal so kreuz und quer, mal hier eine Line, dann wieder hier ein Element im Beat und so und das ist so, das ist halt einfach mein Prozess geworden, so weißt du, so mache ich halt Musik. Deswegen könnte ich das gar nicht mehr unterschreiben, was ich damals gesagt habe, ne.
Ja, krass. Und so lange ist es halt wirklich noch nicht her, ne?
Nee, Mann.
Crazy. Ja, ich meine, also Beats machen ist ja jetzt auch mittlerweile irgendwie Teil von deinem Business, ne? Du hast das Beatbra-Abo irgendwie am Start, wo man für die Zuhörer, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr euch da registrieren und bekommt einmal im Monat 4 Beats, glaube ich, von Abaya zugeschickt, so. Ist das, also versuchst du auch irgendwie das Producing nochmal mehr als Fokus in dein Business zu rücken? So?
Ich sag so, ich mach nicht so mega, mega langfristige Pläne. Ich gehe einfach mit dem Flow und guck, wohin es mich treibt, weißt du? Mhm. Im Endeffekt haben wir sowieso nicht so viel Kontrolle über das, was in unserem Leben passiert. Weil, guck mal, ich könnte jetzt zum Beispiel heute sagen, ja, ich will aufhören mit Producing und ich will nur noch rappen und morgen meldet sich Drake und sagt, ey Bro, ich habe dein Video gesehen, mach mir mal das halbe Album so. Dann sage ich auch nicht, nein, ich habe mich jetzt auf den Rappen. Einfach mal schauen, wo es hingeht, würde ich sagen. Ne? Also bis jetzt ist halt Beatbra nicht meine Haupteinnahmequelle, es ist halt ein gutes Nebenbei-Ding auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch ein Konzept, was für sehr viele sehr ansprechend ist. Besonders, weil es halt so günstig ist, aber auch, weil das Konzept halt so ein bisschen out-the-box-Denken ist. Du kriegst jeden Monat 4 Beats, wo du gar nicht weißt, welches Genre das ist und du hast aber schon dafür bezahlt, deswegen vielleicht springst du auch drauf und probierst dich aus. Das heißt, es inspiriert vielleicht sogar Leute dazu, aus ihrer Bubble rauszukommen, so ein bisschen. Was wir in Deutschland auf jeden Fall machen müssen, weil fast alle klingen gleich, leider.
Mm-hmm. Finde ich eigentlich ein nices Konzept, dass du das auf Beats angewendet hast. Das kenne ich sonst immer von Fußballtrikots. Da gibt es ja auch immer so Mystery-Boxen oder so Old-Fashioned-Mystery-Boxen. Und dann und von dem, was ich online bis jetzt gesehen habe, war das auch immer sehr, sehr nice. Hat man dann so alte Sevilla, alte Barca-Trikots oder so bekommen oder Sachen, die man wo man sonst nicht drauf gekommen wäre. Der Sound ist dir zu einheitlich in Deutschland. So was, von welche Wave kannst du nicht mehr hören?
Ich sag so, guck mal, das, was man kennt und das, was, sagen wir mal, im Radio läuft und in den Playlisten läuft, so, das ist okay, die Abwechslung reicht auch aus für ein kleines Land wie Deutschland. Was ich schade finde, ist, dass 99% der Leute, die mir irgendwie einen Song schicken oder was vorrappen, die klingen halt wie jemand anderes schon.
Ja, for real, ja, Mann.
Weißt du, wie ich meine? So, die lassen sich von den großen Leuten inspirieren, so, und hängen sich da irgendwie dran, aber das Problem ist, so findet man halt nicht seinen eigenen Sound unbedingt. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt versuchst, etwas zu machen, was schon im Trend ist, wenn du es dann irgendwann geschafft hast, ist der Trend schon längst vorbei, so, weißt du? Deswegen ist es wichtig für Leute, dass sie ihren eigenen Sound finden und einfach den weiter und immer weiter grinden und immer weiter perfektionieren und nur damit dann fahren, weil das ist dann wirklich einzigartig und kann auch irgendwann Erfolg versprechen, so.
Voll.
Wie macht man das? Also wie hast du auch deinen Sound gefunden?
Habe ich meinen Sound gefunden?
Sag du es mir.
Ich kann es sehr schwer beurteilen, jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. So, ich weiß es nicht so. Es gibt mittlerweile Leute, die sagen so das, wenn ich so Beats abspiele, sagen so, ja, das und das, das ist ein Abaya-Beat. So, ne? Dann denke ich so, okay, das ist interessant, so, weil das ist so die Außenwahrnehmung anscheinend, so, dass ich in diese Richtung gehen sollte. Aber ja, ich glaube noch nicht, dass ich meinen Sound gefunden habe, weil ich sogar gerade drüber nachdenke, ob ich komplett mit Deutschrap aufhöre und nur noch Englisch mache. So. Und wenn ich Englisch mache, würde ich halt nicht so Englisch rappen, wie ich Deutsch rappe, auch weil ich das gar nicht kann, weil ich so die deutsche Sprache jetzt im Schreiben vor allen Dingen viel, viel mehr trainiert habe als englischen Rap. Aber auch so vom Stil her würde ich komplett was anderes machen. Deswegen, ich glaube noch nicht, dass ich meinen Sound zu 100% gefunden habe. Und deine Frage, wie man das macht, das muss jeder im Endeffekt für sich selbst rausfinden. So, im Endeffekt musst du trainieren, du zu sein und auch zu realisieren, dass niemand anderes besser du sein kann als du selber. Verstehst du, was ich meine? Und auch nicht dieses typische, ja, hier das Auto und die Frau und die Substanz und da, wo ich herkomme und so, sondern erzähl mal ein bisschen von deiner Persönlichkeit vielleicht, weißt du, ich meine? Weil damit können sich dann Leute auch krass identifizieren oder auch, wenn sie sich nicht damit identifizieren können, ist es sowas Interessantes, so, boah, das habe ich noch nie gehört, so, weißt du? Deswegen war Apache auch so interessant und ist meiner Meinung nach so explodiert, weil er halt was anderes war, so. Er hat zwar typische Themen aufgenommen, die man schon gehört hat, aber die komplett anders verpackt, so in seinem Stil.
Komplett. Häufig kriegt man ja dann auch Songs zugeschickt, wo man sich denkt, okay, ich kann jetzt hier anfangen, in die Kritik reinzugehen und zu sagen, ey, das und das ist komisch eingestellt, da und da gefällt mir die Präsenz nicht. Aber wenn schon das Grundgerüst irgendwie nicht hinhaut und das Grundgerüst schon so eine schlechte Kopie von einem Pascha in dem Song ist, dann denkt man sich, erzähl doch mal, wo du irgendwie herkommst, was du erlebst und nicht, was die Jungs aus Berlin erleben, wo du, keine Ahnung, jedes Wochenende oder im Monat einmal am Wochenende hinfährst, um das irgendwie versuchen so zu cosplayen, sondern sei doch einfach mal du selber.
Es ist auch anstrengend irgendwann so, wenn man immer das Gleiche hört. So. Es kann auch manchmal sein, dass sich zwei Songs sehr, sehr ähnlich anhören, so einfach nur vom Vibe, obwohl das Thema komplett anders ist. So. Aber dann hast du das auch verfehlt, meiner Meinung nach. Weißt du, ich meine?
Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein Algorithmus- und Playlist-Problem, so, oder? Also das Problem ist ja, wir können das jetzt hier irgendwie, wir können jetzt hier sitzen und das kritisieren als Musikfans und Musikliebhaber und so. Aber im Endeffekt kannst du halt voll die generische, langweilige Mucke irgendwie machen und damit trotzdem voll erfolgreich sein. Also es gibt ja Leute, für die das super gut funktioniert. So, müssen jetzt hier keine Namen droppen, aber ich glaube, wir kennen alle halt die immer gleichen Rapper irgendwie, die sich auf Modus Mio loopen und sich relativ gleich anhören. So.
Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass Musik machen heutzutage viel, viel einfacher und günstiger ist als damals. Das heißt, jeder und auch so die Verfügbarkeit von Beats zum Beispiel ist komplett anders als vor 10 Jahren vielleicht noch oder vor 15 und 20 Jahren so, ne? Das ist komplett was anderes. Jeder kann heute Rapper werden. So, und du brauchst nicht viel Talent dafür. Im Endeffekt hast du, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt gerade vielleicht so 19 Jahre alt bist, bist du komplett mit Deutschrap aufgewachsen. Dein Brain wurde schon so gewashed, dass du fast im Schlaf schon die Sachen mitrappen kannst. So. Mhm. Und was ist dann das Einfachste, wenn ein Mikrofon schon 60 Euro kostet und ein Beat nur 20 Euro kostet? Das Einfachste, um Musik zu machen, ist dann die Musik nachzumachen, die du schon kennst und damit aufgewachsen bist, so, weißt du? Und dann denken die, ja, Mann, ich bin jetzt Rapper, ich gehe jetzt raus auf die Straße und nenne mich jetzt Rapper. Und dann klingen aber 100.000 Leute gleich, weil sie alle denselben Ansatz haben, wie sie Musik machen.
Mhm.
Und das ist das Problem.
Na, safe. Ja, unlösbares Problem wahrscheinlich, oder? Also hast du einen Fix dafür? Was würdest du, also keine Ahnung, wenn jetzt hier jemand zuhört, der vielleicht in diese Falle reingetappt ist, so, was kann man anders machen, um eben nicht da zu landen?
Zum Beispiel andere Beats mal ausprobieren, die nicht in deiner Bubble sind, so. Zum Beispiel andere Flows ausprobieren oder andere Styles von Gesang, andere Styles von Melodien, so. Es geht ja sogar um die Melodien. Oftmals höre ich bei einem spezifischen Genre so, höre ich dieselben Melodieabfolgen immer von anderen, von verschiedenen Künstlern und sowas, weißt du? Mhm. Ich glaube, das ist kein Problem, was jetzt mal eben gelöst werden kann. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Prozess noch, weil ich glaube, dass deutscher Rap seinen Sound auch noch nicht wirklich gefunden hat, so. Weil es gibt sehr guten deutschen Untergrund-Rap, der sehr krassen eigenen Style hat, wo man auch merkt, okay, der Künstler gibt einen Fick auf alles, er ist einfach nur er selbst, so. Aber das sind ja nicht die Leute, die ganz, ganz oben in den Charts sind und so. Diese Leute haben meistens keinen eigenen Sound, sondern es sind meistens Hommages an andere Länder oder an andere Genres und Sounds, so. Was ja auch nicht schlimm ist im Endeffekt. Ich glaube, ich tue schon ein bisschen dafür, dass Leute vielleicht aus ihrer Bubble rauskommen. So.
Voll.
Mit Beatbra zum Beispiel, mit meinem Content, weil oftmals produziere ich halt auch Beats, die man so vielleicht jetzt nicht in der Playlist hört, sondern der ist ein bisschen anders, anderer Twist oder ein bisschen crazy. Oder auch von der Art, wie ich rappe zum Beispiel. Ich rappe ja nicht wie ein Deutscher, ich flow nicht wie ein Deutscher, ich rappe nicht wie ein Deutscher und ich betone nicht wie ein Deutscher. Ich mache das ja eigentlich relativ amerikanisch, sagen viele so. Und vielleicht inspiriert das auch andere Leute dazu, mal andere Styles auszuprobieren, weil sie vielleicht meinen Style feiern. Und das inspiriert dann deren Kollegen dazu, mal auch was zu probieren. Und immer so weiter und immer so weiter. Ich glaube, das ist halt wirklich Arbeit von vielen Künstlern, die das über Jahre lang machen müssen und nicht immer mit dem Strom, nicht immer mit Mainstream, sondern ein bisschen mehr Kunst, ein bisschen mehr Kreativität, ein bisschen mehr Originalität, versteht ihr?
Mhm. Ja, voll. Ja, das ist ja auch das Ding, was Leute dann letzten Endes zu so generational experiences macht, ne? Also, keine Ahnung, wir reden nicht mehr über das 10. Album, was sich gleich anhört 20 Jahre später, sondern wir reden über das eine Album, was es irgendwie aufgebrochen hat und was einen neuen Sound gebracht hat und so. Ja. Ob das dann in dem Moment gleichzeitig schon das kommerziell erfolgreichste war, ist halt komplett die andere Frage. Mhm. Aber du hast gerade ein total spannendes Ding angesprochen, was ich mich bei dir eh schon länger frage. So, du hast halt natürlich die deutsche Herkunft, aber du hast auch die amerikanische Herkunft. Du hast vorhin erzählt, dass du auf Englisch angefangen hast zu rappen. Mittlerweile ist alles, was du machst, auf Deutsch. Du überlegst gerade wieder auf Englisch rüber zu switchen. So.
Es ist nicht alles, was ich mache, auf Deutsch, nur ganz kurz so, weil jetzt auch auf der EP wird man halt auch die ein oder andere englische Hook und so hören. So. Also ich versuche das schon mehr zu mischen auch so, tatsächlich.
Ist das ein Ding, womit du struggles, so als Identität?
Dass ich Deutscher bin? Oder dass ich Amerikaner bin?
Ja, dass du halt so beides bist.
Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich sehe mich halt so, wenn Leute sagen, ja, du bist halb deutsch, so sehe ich mich halt eigentlich auch gar nicht so. Ich sehe mich eigentlich komplett als Amerikaner. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mentalität anders ist so. Und so meine Gedanken sind anders, meine Träume sind anders. Ich glaube, meine Attitüde ist auch anders als bei vielen Deutschen. Und ich bin halt nur da geboren, aufgewachsen. Meine ganze Familie ist drüben. Mein Vater ist zwar ursprünglich deutsch, aber er ist ja ausgewandert und war schon 20 Jahre in den USA und sowas. Deswegen, ich sehe mich quasi als Amerikaner, der in Deutschland lebt und die deutsche Sprache spricht. Aber viel mehr nicht.
Ja, was mich daran so interessiert, warum dann die Entscheidung, die Musik und den Content ja auch fast komplett auf Deutsch zu machen?
Damals sind wir von Englisch auf Deutsch umgestiegen, weil wir hatten noch keinen Plan auch von Marketing und vom Markt. Und ich glaube, damals war es noch viel schwieriger, mit englischer Musik überhaupt aus Deutschland rauszukommen. So. Mhm. Damals gab es kein TikTok, Instagram nicht. Und ich habe aufgehört, auf Englisch zu rappen, bevor all diese großen Social Media Sachen kamen. So. 2003. Guck mal, ich hab angefangen zu rappen, bevor es YouTube gab.
Krass.
Krass, ja.
So. Und damals haben wir uns dann einfach entschieden, ja, okay, lass mal auf Deutsch probieren einfach. Und dann bin ich bei Deutsch geblieben, weil nochmal umstellen, so, naja, Bro, chill mal. Bleib jetzt bei Deutsch erstmal. Und dann habe ich halt deutsche Musik gemacht, deutsche Musik. Und so ein bisschen die erste Community aufgebaut und so. Und dann war es halt gar keine Frage, ob ich jetzt deutsch oder englischen Content mache. Weil ich hatte noch gar keinen Content vorher gemacht. Ich war so, okay, ich probiere mich erstmal aus in der Sprache, wo ich auch Musik mache, weil dann kann ich natürlich auch meine Musik auf Deutsch promoten. Wenn sie deutsch ist, dann gehen Leute rüber und hören die Musik. Jetzt wird es aber schwierig auch und deswegen ist mein Kopf auch ein bisschen gerade gefickt, weil wenn ich wirklich, ich habe auch überlegt, so komplett englischen Content zu machen. Aber wenn ich englischen Content mache und deutsche Musik mache, so, dann kann ich deutsche Musik nicht so gut promoten, weißt du? Das ist das Problem.
Das stimmt.
Aber ja, ich bin dabei geblieben, weil es einfach mehr Sinn gemacht hat. So. Aber jetzt halt, wo ich schon sehr viel Social Media gemacht habe und sehr viel Musik gemacht habe, ist halt die Überlegung wert so, ey, ich glaube, wir können international gehen. So. Ich glaube, wir müssen uns gar nicht auf Deutschland beschränken, weil ich habe jetzt die letzten, wenn ihr auf Insta guckt zum Beispiel, die letzten 2 Videos von mir waren halt auf Englisch und auch mit englischem Text und so. Und die sind super krass viral gegangen. Und da dachte ich mir, verdammt, stell dir vor, ich hätte diesen Song schon längst auf Spotify gehabt und alle 3 Millionen Leute wären draufgegangen, so, weißt du? So, das ist die Art von Promotion, so, die ich dann machen könnte. Deswegen ist es gerade noch so, ist das alles ein bisschen in der Schwebe. Ich muss mich noch halt wirklich entscheiden und einfach eine Seite durchziehen, glaube ich. Weil beides kriege ich nicht.
Ja, ab. Beides ist schwierig. Beides finde ich auch schwierig. Ich finde auch, du hast auf jeden Fall also sowieso die sprachlichen Skills, aber auch einfach von der Attitüde, wie du aussiehst und so, du könntest da. Also ich sehe dich da komplett, muss ich sagen. Das könnte echt gut durch die Decke gehen. Wie ist das so bei dir? Wann bist du nach Deutschland nochmal genau gekommen? Mit 12, 13? Oder
noch früher. Noch früher? Früher, ich war 7 oder 8.
Krass, das heißt die ersten 7 Jahre warst du auch nur in den USA oder bist du davor schon mal irgendwie nach Deutschland gekommen?
Nee, ich wusste gar nicht, was Deutschland ist.
Da bist du wahrscheinlich nicht der einzige Amerikaner, der kein Land außer den USA kannte. Nein, kleiner Joke am Rande. Wie ist das?
Ich wusste aber nicht mal, dass mein Vater, Deutsch ist. So. Ich wusste halt nicht, was Deutsch ist. Ach krass. Weißt du, wie ich meine?
Ey, aber wenn man die Telefonnummer, die Telefonvorwahl +1 hat, muss man auch nichts anderes kennen, muss man sagen. Das ist dann schnell geregelt. Ja. Wie ist das, wenn du heutzutage träumst? So, träumst du auf Englisch?
Es ist Mischmasch so.
Ja?
Ja, es ist auch logisch so, wenn du den ganzen Tag Deutsch redest, dass du dann irgendwann auch auf Deutsch anfängst zu träumen. Aber bei mir ist es immer so, manchmal träume ich auf Englisch, manchmal auf Deutsch. Jetzt im Moment sehr viel auf Deutsch, weil ich sehr wenig Englisch rede. Mhm. Auch seitdem meine Mutter gestorben ist letztes Jahr so, habe ich niemanden in Deutschland gerade, der mit mir Englisch redet. Deswegen, ich muss gucken, dass ich öfter nach Kalifornien fliege zu meiner Familie, damit ich da ein bisschen wieder mehr in den Fluss komme, so, weißt du, weil hier es gibt auch kaum Amerikaner hier in Deutschland. Ich hab keinen einzigen Freund, der Amerikaner ist und Englisch redet, so.
Ja, es ist wirklich selten, ne? An der Stelle auf jeden Fall Rest in Peace an deine Mutter, Mann, das tut mir sehr leid.
Danke, Bro.
Ich würde gerne mit dir noch so ein bisschen über Social Media Strategie sprechen, so, weil mittlerweile hat ja jeder gecheckt eigentlich oder fast jeder, dass es ohne nicht geht. So, die Labels pushen das, die Manager pushen das, die Künstler selber pushen das so. Und ich habe aber das Gefühl, dass es viele Leute auch einfach nicht so geil machen. Also ich sehe halt, gerade in der Producer-Szene sehe ich super viele Leute, die halt einfach ihren Beat so aus Dropbox abrecorden und das dann bei TikTok hochladen und sich halt wundern, warum die Zahlen nicht hochgehen so. Deswegen würde ich mir gerne ein paar Gems von dir abholen. Und die erste Frage, die ich dir stellen möchte, so, es gibt ja jetzt TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels, ne? Du bist auf allen drei Plattformen. Fährst du auch überall die gleiche Plattform, die gleiche Strategie, oder gibt es irgendwie so kleine Unterschiede zwischen denen?
Wenn du die verschiedenen Plattformen eine Zeit lang machst, irgendwann verstehst du, dass es verschiedene Communities sind. So. Die Leute ticken auf jeder Plattform immer ein bisschen anders. So. Und deswegen gibt es manchmal Videos, wo ich schon im Vorhinein weiß, okay, das wird auf Instagram nicht gut ankommen, ich poste das auf TikTok. Dann kommt das voll gut auf TikTok an. Zum Beispiel das eines der letzten Videos von mir, wo ich das mit Mois gemacht habe. Ich wusste so, auf Instagram wird das floppen, auf TikTok wird das abgehen. So. Und das ist genauso passiert. Ich habe es erst gar nicht bei Instagram hochgeladen. So. Irgendwann hast du halt so ein bisschen das Gefühl dafür. Das ist auch nicht so 100% immer, weil manchmal passieren auch Sachen, die du einfach nicht nachvollziehen kannst. Hä, warum ist das Video jetzt abgegangen und das nicht? So, weißt du? Aber das Verständnis wird schon größer mit der Zeit und irgendwann kannst du besser abschätzen. Deswegen, ja, minimal Abweichungen im Programm, sag ich mal, ja.
Wie krass analytisch gehst du da auch vor? Also bist du so einer, der die ganze Zeit in den Analytics rumhängt und sich Stats von seinen Videos anguckt? Oder
nee, einfach posten am Anfang schon, wo es noch so neu war, weißt du? So, und jedes Mal, wenn ein Video dann viral geht, ist das so voll der Dopamin-Push, so, und du guckst in die Stats und dann guckst eine Stunde später wieder rein und freust dich voll. Aber wenn du das so, irgendwann ist es halt auch normal. Und nicht normal, aber irgendwann ist es so, irgendwann verstehst du, dass du dich emotional nicht davon abhängig machen darfst. So, weißt du, wie ich meine? Irgendwann ist es einfach nur, okay, es sind einfach nur Zahlen, scheiß drauf. Ich will gar keine emotionale Reaktion darauf. Weil wenn ich so stark darauf reagiere, was passiert, wenn ein Video floppt, dann hast du den ganzen Tag scheiß Laune. Und das ist halt so damals gewesen. Mittlerweile ist es bei mir einfach so, ich lade's hoch, ich guck vielleicht morgen einmal kurz rein. Wenn nicht, dann auch egal, weißt du? Weil ich, naja, geht nicht mehr. So, das ist ungesund.
Voll. Man macht sich da halt komplett abhängig vom Watch-Verhalten, vom Guckverhalten von anderen Leuten. Ich meine, das könnten ja genauso gut auch einfach 10.000 Bots sein oder so, die sich das Video jetzt angeguckt haben. Ja. Und du denkst, Junge, ich bin ja der Allerkrasseste. Ich kann ja nicht mehr normal durch den Aldi latschen, ohne dass ich von 1.000 Leuten erkannt werde. Und dann wird's halt mal nicht gebottet. Und du denkst dir, Junge, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich finde es so interessant, wie sich die Communities unterscheiden zwischen Insta und TikTok. Ich habe immer so das Gefühl, Instagram hat immer so diese Hochglanz, keine Ahnung, 25, 26 plus Optik, so, wo man sich denkt, okay, das spricht eher so nochmal die bisschen Älteren an, und TikTok ist nochmal ein bisschen mehr so Hierarchie. So, wie entscheidest du, das könnte jetzt wirklich ein Clip für TikTok sein und das könnte jetzt ein Clip für Instagram sein?
Instagram hängt einfach ein bisschen hinterher, im Sinne von, es gibt auf TikTok schon Insider, es gibt auf TikTok Memes, so, die es dann halt nur auf der Plattform gibt oder sehr viel auf der Plattform gibt und auf anderen Plattformen weniger. Und wenn du dann ein Video postest, wo zum Beispiel dieser Meme dann irgendwie Bestandteil davon ist, dann wird der auf TikTok wahrscheinlicher ein Hit als auf Instagram, wo die Leute das halt noch nicht kennen. So,
stimmt, weißt du? Stimmt. Da muss ich an diesen Gerüstbauer-Ausbilder denken. Der nach dem Motto hier, was haben wir das nicht gelesen oder so, wie war die,
was haben wir vereinbart,
an dem muss ich gerade denken, wahrscheinlich wenn die Leute irgendwie Instagram Reels gucken, sehen die das erst in der Woche oder so, gibt ja auch immer die.
Ach so, aber ich kenne nicht mal, aber ich muss auch sagen, ich konsumiere gar nicht mehr so viel.
Besser
ist es wirklich. Das ist so witzig, dass alle TikTok-Creator selber sagen, boah, ich musste aufhören mit dieser App und so.
Schreckweise haben wir schon gehört, dass es gelöscht wird und immer nur, wenn ein Clip hochgeladen wird, wird es nochmal neu heruntergeladen und so weiter.
Ich muss halt manchmal TikTok konsumieren und auch die anderen Plattformen muss ich halt manchmal konsumieren, weil mich manche Sachen halt dann auch inspirieren zu neuen Ideen für Videos. Cool, ja. Oder manchmal gibt es dann TikTok-Samples, woraus ich dann Content mache und sowas. Das heißt, das gehört auch ein bisschen zu meinem Job dazu, dass ich das dann konsumiere. Aber so privat, nur zum Vergnügen, mache ich das halt wirklich sehr selten noch.
Krass. Hast du gerade irgendwelche, also im Musikbereich, irgendwelche so Upcoming Creator im Auge, die man mal empfehlen kann?
Upcoming Creator im Auge. Ja, es gibt einen Dude auf YouTube, Shorts sehe ich den immer, der ist auch Rapper, aber ich kann mir nicht seinen Namen merken. Der hat auch so ein, der ist Deutscher, der macht immer so coole, witzige Clips im Studio, so, weißt du, mäßig, wenn der Rapper depressiv ist, so, dann kommt er so rein und so. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt,
PMB, irgendwas, ich weiß aber, wen du meinst.
Ja, genau. Den fand ich sehr interessant. Und es gibt wahrscheinlich so viele auch, aber jetzt fallen mir die alle nicht ein, so.
Ja. Er ist auch oft auf TikTok so, dass man, oder auch auf Shorts und so, dass man die Leute ganz oft sieht und aber die Namen gar nicht kennt, ne? Ja. Erlebst du das auch oft, dass Leute irgendwie zu dir kommen und so, ah, du bist doch der eine.
Genau. Es hat so angefangen auf jeden Fall, so, boah, du bist doch der von TikTok und so. Und dann war ich irgendwann nicht mehr der von TikTok, sondern dann, ey, du bist doch der von YouTube, so. Ich so einer der ersten auch war, die so ein bisschen YouTube-Shorts ein bisschen Gas gegeben hat. Und dann irgendwann, ey, du bist doch Abija und Abia und Abaja. und mittlerweile gibt es auch ein paar Leute, die sagen, ey, das ist doch Abaya. So, weißt du? Also es ist auch ein Prozess. So.
Voll. Wir müssen mit dir über einen crispy Take von dir reden bei TikTok. Nämlich hast du da gesagt, dass du Michael Jackson nicht so feierst, dass der für dich so ein bisschen overrated ist. Was, bitte lass mich in deinen Kopf reingucken. Wie kommst du zu dieser Aussage? Glaube ich, sehr kontrovers ist für viele.
Damit wir jetzt was zu reden haben, deswegen habe ich das
gemacht. Perfekt. Komm, Horror, ist es so clickbaity gewesen oder feierst du wirklich Michael Jackson nicht?
Normalerweise, wenn ich sage, jemand ist overrated oder underrated, dann hat das wirklich, ich versuche sehr, sehr objektiv dabei zu bleiben. So. Aber Michael Jackson ist es einfach, ich habe ihn einfach nicht so gefeiert.
Krass.
Ich hab seinen Style nicht so krass gefeiert, ich habe nie gesehen. Also ich verstehe schon, ne, wenn ich an damals zurückdenke, dass er ein absoluter Superstar war und das, was er gemacht hat, komplett einzigartig und geisteskrank war, auch wie er sich bewegt hat und so und seine Shows und seine Musikalität, so, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich habe wirklich im Endeffekt nur gesagt, ist overrated, damit Leute einfach kommentieren und mich umhaken. So. aber gut. Ich feiere ihn tatsächlich, ich höre ihn, ich glaube, ich habe noch nie freiwillig einen Song von Michael Jackson angemacht. Ach,
krass,
so, weißt du?
Krass.
Wenn er nebenbei läuft, ist es so cool.
Ja, cool. Ich meine, da kann man aber sich ja auch jeden irgendwie rauspicken, also keine Ahnung, auch viele, gibt ja dann noch immer viele Instagram-Kiddies, die, wenn dann irgendein Künstler gestorben ist, dann so tun, nach dem Motto, boah, Mariah, nee, Whitney Houston habe ich hoch und runter gepumpt oder Prince habe ich hoch und runter gepumpt und dann am Ende des Tages kommt so auf ein, zwei Lieder hinaus. Was sind denn so für...
Hey, Bro, manche Leute sind einfach so religiös schon, weißt du, ich meine? Ich habe einfach aus dem Nichts, einen Monat nachdem ich dieses Michael Jackson Video gepostet habe, kriege ich einfach eine Nachricht am Handy, eine WhatsApp-Nachricht von jemandem, dessen Nummer ich nicht habe. So, das heißt, er hat von irgendwem meine Nummer bekommen. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt, dass er mich persönlich und privat anschreiben kann auf WhatsApp, um mich zu beleidigen, weil ich Michael Jackson beleidigt habe.
Oh Gott, Alter, ja, okay.
Bro, Digga, so. Leute haben halt kein Leben, was ist das,
Mann? Das ist echt krank.
So, ja, hast du überhaupt gelebt, als Michael Jackson noch am Start war, so, weißt du, ich meine?
Wirklich, ey, tun so, als hätten die, keine Ahnung, auf der Neverland Ranch noch irgendwie dieses alles aufgebaut mit ihm zusammen und wären irgendwie...
Ja, wahrscheinlich war dieser Typ mit in dem Bett damals, weißt du, deswegen hat er mir gesagt. Also, ja. Aber guck mal, ich bin auch übertriebener Tupac-Fan zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall.
Juckt mich das, ob den jemand feiert oder nicht, weißt du, ich meine?
Ja, einfach so, ist so...
Andere Meinungen sind andere Meinungen, die müssen wir einfach hinnehmen und akzeptieren, Mann.
Voll.
Aber wenn wir uns genug auf uns selber und auf unser Leben konzentrieren, dann sind andere Meinungen auch unwichtig. Sollten die Leute vielleicht ein bisschen mehr machen.
Ja, ich glaube, das ist echt teilweise für Leute so ein bisschen Religionsersatz irgendwie, ne? Wenn du so Ultra-Fan bist von irgendwas oder auch so diese K-Pop-Leute, ne? Die so übertrieben in K-Pop drin sind. So, das ist halt, du hast dann halt eine Community, du ziehst dir irgendwie ein T-Shirt an. Digga, ich habe auch gerade ein Metal-Shirt an, so, weißt du, ich gehe damit auf eine Metal-Show und man redet drüber irgendwie. Das ist so Instant-Community, die du halt früher irgendwie aus Religion oder so hattest, was jetzt halt bei vielen Leuten nicht mehr so am Start ist. Also ich glaube echt, dass das eine Rolle spielt. Das gleiche Ding auch mit Leuten, die so extreme Fußballfans sind komplett, oder so. Ne? Ja, da würden ja auch, also es gibt Leute, die würden sterben für ihren Fußballverein.
Ey, dass
so,
es weißt Hooligans das? Überhaupt gibt, ne?
Ja, ja.
Das ist unbeschreiblich, Digga. So, es gibt Leute, die sich wirklich extra gegen die anderen Leute boxen wegen für einen Fußballverein. So, das ist,
ja,
das ist halt wirklich so sektenartig schon irgendwie. Mhm. So wird es halt manchmal in der Musik auch, Digga.
Komplett. Was ich an deinem Content so krass finde und die Art und Weise, wie du das gemacht hast, also das war ja von Anfang an so, du hast die Sachen gepostet, um damit deine eigene Musik zu promoten. So weit, so gut, das machen alle. Aber du hast halt irgendwann gerafft, dass das nicht reicht. Also so ist meine Wahrnehmung zumindest. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege. Und hast probiert halt mit deinen Videos selber den Leuten Mehrwert zu geben. So. Also dass das Video halt, dass man bei dir was lernen kann oder irgendwie was Unterhaltsames sieht, was man vorher noch nicht gesehen hat. Und du dabei so um die Ecke deine Musik promotest. So. War das auch so der Key und der Gedankengang bei dir?
Nee, eigentlich nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du irgendwann hast du keine Ideen mehr. So. Irgendwann hast du auch keine Kreativität mehr und keine kreative Energie mehr, um das in jedes Video zu stecken. Und dann willst du aber unbedingt mit Social Media weitermachen, weil es ja gut läuft und auf einmal ist das deine Haupteinnahmequelle und so. Und dann musst du dir die Frage stellen, okay, wie kriege ich das denn hin, dass ich leichter Videos mache, die dieselben Klicks bekommen, aber trotzdem mir treu bleiben und in meiner Bubble bleiben. So. Und dann fing es an mit auch mal ab und zu Rap-News und dann mal hier ein kleines Tutorial, aber dann Tutorial kommt nicht gut an, weil es ist zu nerdig, es ist zu Nische. Mm. Das heißt, wir nehmen vielleicht lieber einen Effekt aus diesem Tutorial und machen einen Hörtest damit oder wir beschreiben das cool und machen Entertainment damit und sowas. Es ist halt alles im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, man will einfach nur die Klicks haben. Man will einfach nur, dass das Video gut ankommt. So war es auf jeden Fall eine Zeit lang, wo man halt emotional davon abhängig war, so ob ein Video gut läuft oder nicht. So. Und das hat sich ja bei mir geändert. So. Mittlerweile steht nicht mehr an erster Stelle, dass ich gut Klicks mache, sondern an erster Stelle, dass ich das langfristig machen kann. Und um das zu erreichen, muss ich etwas machen, was mir Spaß macht. Das heißt, jetzt muss ich verbinden, etwas, was mir Spaß macht. Und wenn es gut ankommt, dann Bombe. Dann habe ich mein Rezept gefunden. So.
Voll, voll. Und gut ankommen tut es auf jeden Fall. Einer, der das ja auch schon dem oder der dir sein Cosign gegeben hat, ist ja Sido gewesen unter anderem. Wie ist da der Stand? Wann geht's weiter mit Siggi?
Ich habe auf der Beatcon habe ich noch mit hiphop.de geredet, so, die haben es auch gefeiert und die so, ja, und hat er sich gemeldet? Ich so, nee, noch nicht, ne? Hm. Die so, wir haken nochmal nach, so, wir müssen das irgendwie so eintüten, so, das muss auf jeden Fall passieren. Ich bin gespannt. Ich habe dann von anderen Leuten so aus der Szene, so ein bisschen im Hintergrund habe ich auch gehört, dass Sido halt auch Sido braucht Zeit, um ich bin gleich fertig, Bruder. Sido braucht sehr, sehr viel Zeit, um sich jemandem anzuvertrauen, dass er mit ihm Feature macht. So habe ich das gehört.
Okay.
Deswegen, und wir kennen uns halt persönlich nicht. Er kannte mich tatsächlich so. Der so, ey, du bist doch der Rapper. Ich so, ja, genau. Das war so auch schon voll coole Bestätigung auf jeden Fall. Voll. Aber so ansonsten kennen wir uns ja nicht so gut persönlich oder sowas, deswegen ich hab's probiert, weiß ich meine.
Finde ich gut, versucht. Shoot your shot, muss man sagen. Und der Beat, den du bei der Geschichte auch gebaut hast, hört sich sehr, 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 sehr gut an. Also für mich ist das auf jeden Fall Match made in heaven. Ja. Eure Styles würden auch cool zusammenpassen, das wäre spannend.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich habe ja auch in dem Video gesagt, so, ich habe extra einen Beat gemacht, den Sido auch feiern würde, so vielleicht, weißt du? Deswegen, ich selber würde den Beat niemals picken für einen Song von mir. Aber wenn ihr die Chance habt, so mit Sido da drauf zu springen, wäre ich dumm, wenn ich Nein sagen würde, auf jeden Fall.
Geil. Ja, das sind so diese kleinen taktischen Sachen. Ich glaube, das ist dir gar nicht so bewusst. Du denkst einfach so, aber ich glaube, das ist bei dir das Erfolgsrezept und das, was dich irgendwie ausmacht und dir hoffentlich auch die nächsten paar Schritte noch ermöglichen wird. So, ich drücke auf jeden Fall die Daumen.
Danke, mein Bruder.
Geil, okay, wir wollen dich nicht länger aufhalten. Der Mann muss dringend in seinen Twitch-Stream rein. Das linken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Was geht so auf Twitch? Was ist so dein Plan? Was machst du für Content da?
Wir reagieren auf ein paar Releases. Wir reagieren auch auf Musik, die mir Leute zuschicken. Also wenn Leute Bock haben, können die halt auch in den Twitch-Stream reinkommen und mir Songs oder Beats von sich schicken und so. Und dann hören wir mal rein. Wir machen auch so, vorgestern habe ich auch so harte Nerd-Tutorials gemacht, aber das war ein bisschen zu Kopfschmerzen. ja, ansonsten einfach sehr viel Musik, sehr viel Reaction, einfach Spaß haben, hin und wieder ein bisschen Knowledge droppen und so und cool. Ja, sowas.
Richtig gut. Ja.
Sehr geil. Dann dabei auf jeden Fall viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke
euch. Und ja, wir verlinken alles in der Beschreibung, TikTok, Twitch und so weiter. Checkt das auf jeden Fall ab. Danke dir. Ciao, ciao.
Danke euch.
Bye, bye.
Peace.